Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir machen weiter in unserer Reihe durch den Römerbrief und kommen heute zum zweiten Kapitel, zu den Versen 17 bis 24. Ich lese uns den Brief des Apostel Paulus an die Römer, Kapitel 2, Verse 17 bis 24. Hört das Wort des Herrn. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Lehrer der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst. Du lehrst dich selbst nicht? Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst? Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch? Der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub? Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, wir sind dir von Herzen dankbar für diese Worte, die wir gerade hören durften, die auch uns ermahnen, die auch zu uns sprechen. Herr, hilf uns, dass wir recht hören auf dein Wort. Überführe uns, weise uns zurecht, zeig uns auf, Herr, wo wir Mangel haben und bringe uns zurecht, dass wir doch in rechter Weise dir leben, damit wir deinem Namen Ehre bringen und keine Schande. Herr, hilf, dass wir recht hören. Und dass wir Täter deines Wortes sind. Wir beten dies alles, damit dein Name geehrt ist. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In den letzten Predigten hatten wir gehört, dass Gottes Zorn offenbart wird vom Himmel her über alle Menschen, die Gott verleugnen und ihn nicht verherrlichen als Gott und ihm nicht Dank darbringen als Schöpfer. Denn Gott gibt sie dahin in mannigfache Sünden und weil sie aus der Schöpfung, aus der Natur erkennen, dass es einen Gott gibt und weil sie wissen, dass sie wegen ihrer Sünden vor ihm todeswürdig sind, sind sie ohne Entschuldigung in Gottes Gericht. Wir haben auch gehört, dass die Menschen, die zwar nicht von Gott in dieser Weise dahingegeben sind, die nicht so offen gottlos leben, sondern einen gewissen Schein der Frömmigkeit und Moral haben, dass auch sie sich Gottes Zorn aufhäufen. Denn sie richten zwar die anderen und beweisen damit, dass sie wissen, was Recht und Unrecht ist, aber sie selbst sind störrisch und unbußfertig, obwohl sie dasselbe tun. Und so sind auch sie ohne Entschuldigung und verdammen sich selbst. Und so erwartet alle Menschen, sowohl die offen Gottlosen als auch die scheinbar Frommen, in Gottes Gericht ein verheerendes Urteil. Denn das Gericht wird der Wahrheit entsprechend ergehen und Gott wird das Verborgene der Menschen richten und dabei wird er nicht die Person ansehen, sondern einen jeden Menschen richten nach seinen Werken. Und das Urteil, das uns alle erwartet an diesem Tag, wenn wir gerichtet werden, der Wahrheit gemäß nach unseren Werken, lautet Zorn und Grimm. Aber nun könnte man einwenden, wo kein Gesetz, da kann es auch keine Strafe geben. Was ist also mit den Menschen, die das Gesetz nicht haben, die noch nie etwas gehört haben von Gottes Geboten? Gut, sie können aus der Natur erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, dem Anbetung und Dank gebührt, aber sie können daraus ja nicht die Rechtsforderungen dieses Schöpfers an uns erkennen. Ist es also überhaupt recht, wenn Gott diese Menschen straft, die sein Gesetz doch überhaupt nicht haben? Ja, sie gehen zu Recht verloren. Denn sie erkennen ja Gottes Rechtsforderung, dass sie wegen ihrer Sünden vor ihm todeswürdig sind. Und wie erkennen sie das? Nicht aus der Natur, aber aus ihrem Gewissen. Denn ihr Gewissen bezeugt ihnen, ob ihre Taten gut oder böse sind. Es klagt sie an oder entschuldigt sie. Und so beweisen sie, dass sie sehr wohl eine gewisse Kenntnis des Gesetzes haben. Denn das Werk des Gesetzes ist auf ihre Herzen geschrieben. Und so sind sie sich selbst ein Gesetz. Und nun wendet sich der Apostel der Frage zu, was mit denen ist, die das Gesetz haben. Also mit den Juden. Wir hatten schon gesehen, dass Paulus, wenn er über die Menschen spricht, die andere richten und sich damit selbst verdammen, wohl auch in erster Linie die Juden vor Augen hatte, dass sie sich selbst Zorn aufhäufen und dem Gericht nicht entgehen werden. Gott wird nicht ein Auge zudrücken, weil sie Juden sind, denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Er wird auch sie richten nach ihren Werken, und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Und nun zeigt Paulus den Juden auf, dass das sie alle betrifft. Denn sie alle haben gesündigt unter Gesetz. Paulus zählt jetzt zuerst 4 Vorzüge auf, die die Juden haben. Dann spricht er darüber, wie die Juden deshalb von sich denken. Und er nennt 4 Dinge, die sich die Juden anmaßen. Und dann zeigt er auf, wie die Juden sich tatsächlich verhalten, und er bringt 4 Anklagen. Und schließlich zeigt er, was die Folge dieses Verhaltens der Juden ist. Also 4 Vorzüge, 4 Anmaßungen, 4 Anklagen und ein Urteil. Lass uns also zuerst die 4 Vorzüge der Juden betrachten. Vers 17. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Paulus wird jetzt sehr persönlich. Er spricht den Leser direkt an. Wenn du dich aber einen Juden nennst. Paulus hat das schon einmal getan am Anfang des Kapitels, als er schrieb, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, und so weiter. Und jetzt wählt Paulus wieder diese persönliche Ansprache, damit das, was er jetzt zu sagen hat, noch härter trifft, dass es noch schärfer ins Herz schneidet. Wer ist es, den Paulus hier so persönlich anspricht? Wenn du dich aber einen Juden nennst. Paulus spricht jetzt ausdrücklich die Juden an. Wir konnten schon vermuten, dass er auch am Anfang des Kapitels die Juden im Blick hatte, aber jetzt macht er es ganz klar. Es geht um die Juden. Und achtet darauf, Paulus sagt nicht, wenn du ein Jude bist, sondern wenn du dich aber einen Juden nennst. Oder andere übersetzen, wenn du aber Jude genannt wirst. Seht ihr, hierin steckt ein gewisser Sarkasmus. Du nennst dich also einen Juden oder du wirst also so genannt, aber bist du es denn auch? Oder bist du nur ein Namensjude? Paulus wird im Verlauf des Römerbriefes noch näher darauf eingehen, dass nicht der in Wirklichkeit ein Jude ist, der sich einfach so nennt, weil er der Abstammung nach ein Sohn Abrahams ist, der einfach ethnisch zum Volk der Juden gehört, sondern der ist ein wahrer Jude, der nennt sich zu Recht Jude, der geistlich ein Sohn Abrahams ist, der geistlich zu Gottes Volk gehört. Also was sind nun aber die Vorzüge derer, die sich Juden nennen, die ethnisch zum Volk der Juden gehören? Der erste Vorzug. Sie stützen sich auf das Gesetz. Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt. Der große Vorzug der Juden vor allen anderen Nationen der Welt ist, dass sie Gottes Gesetz haben. Wie es heißt im Psalm 147, ab Vers 19, er verkündete Jakob sein Wort, Israel seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen. So handelte er an keiner Nation. Und die Rechtsbestimmungen, die haben sie nicht gekannt. Halleluja! Das ist also der große Vorzug der Juden. Dafür kann der Jude Gott preisen und ihm Halleluja rufen, denn er hat die besondere Offenbarung Gottes in den Heiligen Schriften, im Tanach, dem Alten Testament, und besonders die Offenbarung des Gesetzes in der Tora, in den 5 Büchern Mose. Kein anderes Volk hat diese besondere Offenbarung Gottes, diese besondere Gnade, dass Gott tatsächlich zu ihnen spricht in seinem Wort. Alle Menschen haben die Offenbarung Gottes in der Natur, aber daraus können sie nur erkennen, dass es einen Gott gibt, dem Anbetung und Dank gebührt, aber nicht, was die Rechtsforderungen Gottes an sie sind. Und alle Menschen haben eine Offenbarung des Gesetzes in ihrem Gewissen, auf ihre Herzen geschrieben, aber das Gewissen gibt Gottes Gesetz nur unvollständig und unscharf wieder. Es kann ungelehrt und ungeübt und unempfindlich und gebrandmarkt sein durch Sünde. Aber nur die Juden haben Gottes Gesetz tatsächlich vollständig und vollkommen empfangen in schriftlicher Form, sodass sie sich nicht nur auf ihr Gewissen verlassen müssen, was sie täuschen könnte, sondern tatsächlich nachlesen können, wer Gott ist und was genau er von ihnen fordert. Das ist eine große Gnade, ein großer Vorzug der Juden. Und die Juden waren sich dieses besonderen Vorzugs vor allen Nationen bewusst. Paulus schreibt, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt. Die Juden stützten sich auf das Gesetz. Sie wussten, dass sie hier etwas ganz Besonderes haben. Sie verließen sich auf dieses Gesetz. Sie waren überzeugt, dass hier Gott selbst zu ihnen gesprochen hatte. Sie vertrauten darauf, dass das Gesetz gut und richtig ist. Sie wussten, dass sie im Gesetz den einzigen unfehlbaren Leitfaden für ein Gott wohlgefälliges Leben hatten. Und darauf stützten sie sich. Nach diesem Maßstab beurteilten sie alles. Wir werden gleich noch sehen, dass sie sich in einer falschen Weise auf das Gesetz stützten. Aber zunächst einmal ist dies eine gute Sache, ein Vorzug der Juden. Was ist der zweite Vorzug? Sie rühmen sich Gottes. Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst. Das ist der zweite Vorzug der Juden vor allen Nationen, dass sie sich Gottes rühmen. Denn keine andere Nation kennt diesen Gott, so wie die Juden. Mit keiner anderen Nation ist Gott einen Bund eingegangen, wie mit den Juden. Und keinem anderen Volk hat er sich so offenbart, wie den Juden. Nur sie hat er aus allen Völkern auserwählt zu seinem Eigentumsvolk, zu Schafen seiner Weide. Nur zu ihnen hat er gesprochen in den Propheten und hat sich offenbart in seinem geschriebenen Wort, im Gesetz. Nur sie hat er aus Ägypten heraufgeführt mit großen Machttaten. Nur vor ihnen hat er mächtige Völker vertrieben. Und nur mit ihrem Heer ist er ausgezogen, um ihnen große Siege zu geben. Nur in ihrer Mitte hat er gewohnt im Tempel und nur ihre Opfer hat er angenommen. Und nur aus ihrer Mitte sollte der Messias kommen. Die Juden hatten viel Grund, sich Gottes zu rühmen, denn er war ihr Gott. Die anderen Völker beteten nicht den wahren Gott an, sondern verleugneten ihn und machten sich eigene Götzen, die sie verehrten, wie wir gelesen haben im ersten Kapitel. Nur die Juden kannten den einen wahren Gott und beteten ihn an, und er kannte sie und hatte sie sich zum Volk erwählt. Und so rühmten sie sich Gottes. Und auch dies ist eine gute Sache, denn es heißt in Jeremia 9, ab Vers 22, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn darin habe ich gefallen, spricht der Herr. Oder wie Paulus es später verkürzt zitiert im ersten und im zweiten Korintherbrief. Wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Es ist gut, sich des Herrn zu rühmen. Nun, wir werden noch sehen, dass sich die Juden in einer falschen Weise Gottes rühmten. Aber zunächst einmal ist auch das ein Vorzug, den die Juden hatten, dass sie sich Gottes rühmen konnten. Der dritte Vorzug, sie kennen den Willen Gottes. Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst. Das ist der dritte Vorzug der Juden, dass sie den Willen kennen. Gemeint ist der Wille Gottes. Den Willen kennen die Juden deshalb, weil sie das Gesetz haben, in dem Gott ihnen seinen Willen offenbart, indem er ihnen mitteilt, was seinem heiligen Willen entspricht und was nicht. Und sie kennen den Willen auch deshalb, weil sie aus diesem Gesetz unterrichtet sind. Am Ende von Vers 18 heißt es, und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Die Juden hatten das Gesetz, Gottes offenbarten Willen, nicht nur einfach in ihrem Besitz. Die Schriftrollen verstaubten nicht nur in einem Regal, sondern sie haben sie auch tatsächlich gelesen. Sie haben studiert, was Gott im Gesetz offenbart. Sie haben erforscht, was sein Wille ist. Und sie haben sich gegenseitig aus dem Gesetz unterrichtet. Das Gesetz wurde gelehrt in den Synagogen. Schon die Kinder lernten Teile des Gesetzes auswendig. Es gab Schriftgelehrte und Rabbiner, die andere lehrten, sodass die Juden tatsächlich den Willen Gottes kannten. Und auch das war eine gute Sache. Denn Gott hatte geboten, dass die Juden dies tun sollten. Wir lesen zum Beispiel in 5. Mose 6, Abvers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, und wenn du aufstehst, und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Es war gut, dass die Juden den Willen kannten, weil sie aus dem Gesetz unterrichtet waren. Man kann den Juden also nicht vorwerfen, sie hätten das Gesetz nicht gelesen und nicht gewusst, was der Wille ist. Im Gegenteil, waren die meisten Juden darin uns allen wahrscheinlich überlegen. Aber wir werden gleich noch sehen, dass es ohne Nutzen ist, den Willen nur zu kennen. Und der vierte und letzte Vorteil der Juden, sie prüfen, worauf es ankommt. Noch einmal Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Das ist der vierte Vorzug der Juden, dass sie prüfen, worauf es ankommt. Man könnte auch übersetzen, dass sie unterscheiden können, was das Vorzüglichere ist. Weil die Juden aus dem Gesetz unterrichtet sind und den Willen kennen, haben sie eine geübte Unterscheidungsfähigkeit und können besser prüfen und beurteilen, was gut und richtig ist in Gottes Augen. Weil alle Menschen ein Gewissen haben, weil das Werk des Gesetzes auf ihre Herzen geschrieben ist, können auch alle Menschen in gewissem Maß prüfen und beurteilen, was gut und böse ist. Aber die Juden können das in einer besonderen Weise, denn sie sind nicht nur durch ihr Gewissen gelehrt, sondern aus dem Gesetz. Das Gewissen ist nicht vollkommen zuverlässig, aber das Gesetz, das mit Buchstaben geschrieben ist, steht unveränderlich und ist ein zuverlässiger Maßstab, um zu unterscheiden, um zu prüfen, was Gottes Willen entspricht und was nicht. Durch das Gesetz kann man sogar das Vorzüglichere unterscheiden. Also selbst wenn mir etwas gut vorkommt, kann ich durch das Gesetz erkennen, dass es noch etwas Besseres, etwas Vorzugswürdigeres gibt, worauf es wirklich ankommt. Ein Beispiel: Ich kann aus der Natur und meinem Gewissen erkennen, dass ich Gott verherrlichen soll. Aber ich könnte auf die Idee kommen, wie das war bei den Israeliten, dass ich all mein Gold gebe, um daraus ein Kalb zu machen, das Gott symbolisiert, und in diesem Kalb bete ich ihn dann an. Aber wenn ich das Gesetz habe, dann bestätigt es mich darin, dass es gut ist, Gott zu verherrlichen. Aber es lehrt mich auch zu prüfen, wie Gott angebetet werden will, nämlich nicht in einem goldenen Kalb. Ich denke, wir alle wissen das, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wenn wir angefangen haben, die Schrift zu lesen, wie sehr unser Denken verändert wurde, wie sehr wir anfingen, besser zu prüfen und zu unterscheiden, was eigentlich wirklich Gottes Wille ist. So, die Juden konnten prüfen, worauf es ankommt, weil sie aus dem Gesetz unterrichtet waren. Aber wir werden gleich noch sehen, dass es keinen Nutzen hat, nur zu prüfen, worauf es ankommt. Das sind also die vier Vorzüge derer, die sich Juden nennen, vor allen anderen Nationen. Sie stützen sich auf das Gesetz, sie rühmen sich Gottes, sie kennen den Willen und sie prüfen, worauf es ankommt, weil sie aus dem Gesetz unterrichtet sind. Nun, treffen diese vier Vorzüge nicht auch auf uns Christen zu? Stützen wir uns nicht auch auf Gottes Wort? Und lesen es und erforschen es und predigen daraus? Rühmen wir uns nicht auch Gottes und all seiner Gnadenerweise an uns? Kennen wir nicht auch seinen Willen? Prüfen wir nicht auch, worauf es ankommt, weil wir aus der Bibel unterrichtet sind? Wenn also Paulus hier persönlich die anspricht, die sich Juden nennen, dann lasst uns verstehen, dass er auch dich und mich persönlich anspricht. Denn wir sind in einer ganz ähnlichen Situation wie die Juden damals. Deswegen nimm diese Worte auch persönlich dir zu Herzen. Paulus spricht dich persönlich an und es soll dich persönlich treffen. Das waren also die vier Vorzüge. Was sind die vier Anmaßungen? Ja, wozu führen denn diese vier Vorzüge der Juden? Sie führen dazu, dass sich die Juden etwas getrauen. Vers 19, und getraust dich. Weil die Juden diese vier Vorzüge vor den Nationen haben, trauen sie sich etwas, sie maßen sich etwas an. Wir lesen dann ab Vers 19, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Paulus nennt vier Anmaßungen, und im Grunde beschreiben diese vier Anmaßungen alle das gleiche Verhalten. Paulus sagt letztlich das Gleiche auf vier verschiedene Weisen, um noch deutlicher herauszustellen, wie anmaßend das Verhalten der Juden ist. Was sind diese vier Anmaßungen? Erstens, sie getrauen sich, Leiter zu sein. Vers 19, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein. Die Juden hatten mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis als alle Völker. Sie allein waren aus dem Gesetz unterrichtet und konnten deshalb viel mehr verstehen, viel mehr sehen als alle anderen. Im Vergleich zu ihnen waren alle anderen Völker blind. Und deshalb getrauten sich die Juden, diese Blinden zu leiten. Sie auch aus dem Gesetz zu unterrichten, ihnen zu erklären, was der Wille ist, sie zu lehren, was gut und richtig ist, ihnen beizubringen, wie man gerecht und gottesfürchtig lebt, sie zu leiten auf dem rechten Weg, auf den Pfad von Gottes Geboten. Das taten sie mit Proselyten, also mit Heiden, die sie zum Judentum bekehrt hatten, aber das kann sich natürlich auch beziehen auf andere Juden, die nicht so viel Erkenntnis hatten wie man selbst, so wie das die Pharisäer taten. Sie getrauten sich also Leiter derer zu sein, die weniger erkannt hatten als sie. Die zweite Anmaßung, sie getrauten sich, Licht zu sein. Vers 19, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Die Juden hatten das Licht der Offenbarung Gottes im Gesetz, wie es heißt im Psalm 119, Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Die anderen Völker saßen in Finsternis. Sie hatten nicht das Wort Gottes, hatten nicht das Gesetz, das ihnen Licht geben konnte, um zu sehen, um zu erkennen, was der rechte Weg ist, wohin sie gehen sollten. Und so getrauten sich die Juden denen, die in Finsternis waren, ein Licht zu sein, indem sie ihnen das Licht des Gesetzes brachten, also indem sie sie lehrten, was Gottes Wort sagt, damit auch sie den rechten Weg erkennen. Die dritte Anmaßung, sie getrauten sich, Erzieher zu sein. Vers 19, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten. Die Juden waren durch das Gesetz unterrichtet, sie kannten die Weisheit Gottes in seinem Gesetz und so waren sie auch weiser als die Nationen. Wie es heißt in Psalm 119, Vers 98, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Im Vergleich zu den Juden waren die Nationen unweise, waren Törichte, denn sie wussten nichts von Gottes offenbarter Weisheit im Gesetz und somit hatten sie nur ihre eigene Menschenweisheit, die Torheit ist vor Gott. Denn Weisheit kommt aus der Furcht des Herrn und Einsicht aus der Erkenntnis des Heiligen, wie es heißt in Sprüche 9, Vers 10. Und so wie Kinder einen Erzieher brauchen, der ihnen beibringt, wie man sich richtig verhält, wie man gute Entscheidungen trifft. So wollen auch die Juden Erzieher sein für diese Törichten, indem sie die Gottes Gebote lehren, damit sie ihre Torheit ablegen und Weisheit lernen können. Und schließlich die vierte Anmaßung. Sie getrauen sich, Lehrer zu sein. Vers 19, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen. Die Juden waren aus dem Gesetz unterrichtet, sie waren also selbst einmal Schüler gewesen und hatten gelernt, was das Gesetz sagt. Und tatsächlich macht das einen verständig, Gottes Gesetz gut zu kennen, sodass man ein Lehrer sein kann. Es heißt zum Beispiel in Psalm 119, Vers 99, verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Also wenn man verständiger ist als alle Lehrer, dann ist man wohl in der Position, dass man selbst lehren kann, dass man selbst Lehrer sein kann. Und so wollen die Juden also das, was sie selbst erlernt haben, weitergeben und wollen selbst Lehrer sein für die Nationen, für die Unmündigen. Denn wie Unmündige, wie Kinder, wissen die Nationen zu wenig, um wirklich verantwortungsvoll zu handeln. Sie müssen noch so viel lernen, bevor sie selbstständig gute Entscheidungen treffen können. Und warum getraut sich der Jude noch gleich, ein Leiter und Licht und Erzieher und Lehrer zu sein? Nochmal Vers 19, und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Die Juden haben die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz. Wir hatten schon gehört, dass alle Menschen das Werk des Gesetzes auf ihre Herzen geschrieben haben, aber nur die Juden haben das Gesetz schriftlich vorliegen, in einer verkörperten Form, zum Anfassen, als Gegenstand, als Schriftrolle. Aber hier erfahren wir noch etwas Besonderes über das Gesetz. Das geht oft unter, auch in den meisten Kommentaren, aber es ist erstaunlich. Denn hier steht, das Gesetz selbst ist die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit. Also im Gesetz, in den Buchstaben, in der Tinte, aufgetragen auf Papyrus oder Pergament oder Leder, ist die Erkenntnis und die Wahrheit verkörpert, in körperlicher, gegenständlicher Form. Und das Gesetz ist nicht die Verkörperung, nicht irgendeiner Erkenntnis oder irgendeiner Wahrheit, sondern der Erkenntnis und der Wahrheit. Der Erkenntnis Gottes, seines heiligen Charakters, seiner heiligen Eigenschaften, seiner heiligen Gebote und der vollkommenen, irrtumslosen Wahrheit, die nur Gott zuverlässig offenbaren kann. Haben wir schon mal so über das Gesetz gedacht, dass die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit ist? Es gibt heute Christen, die meinen, das Gesetz habe für uns Christen überhaupt keine Bedeutung mehr. Worauf Paulus antworten würde, das Gesetz ist die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit. Du meinst also, dass Erkenntnis und Wahrheit für uns Christen ohne Bedeutung sind? Und auch hier wieder die Frage, trifft das, was Paulus hier über die Juden schreibt, nicht auch auf uns Christen zu? Auch wir haben doch die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz und im Evangelium. Und maßen wir uns nicht auch an, andere zu leiten und zu lehren aus Gottes Wort? Daher noch einmal die Erinnerung, das, was Paulus hier schreibt, gilt nicht nur den Juden, sondern auch dir. Und nun zu den vier Anklagen. Wenn doch die Juden die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz haben und wenn sie aus dem Gesetz unterrichtet sind, sollten sie denn etwa keine Leiter der Blinden sein, kein Licht derer in Finsternis, keine Erzieher der Törichten, keine Lehrer der Unmündigen? Doch, ganz gewiss, sie sollten diese Dinge tun. Aber warum spreche ich dann von Anmaßungen? Nun, das Problem ist nicht an sich, dass die Juden andere unterrichten in der Erkenntnis und Wahrheit aus dem Gesetz. Das ist eine gute Sache. Nein, das Problem ist, dass sie sich damit etwas getrauen, dass sie sich damit etwas anmaßen, was ihnen nicht zusteht. Und warum steht es ihnen nicht zu? Wegen ihres eigenen Verhaltens, das Paulus jetzt anklagt, in vier Anklagen. Vers 21, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Paulus verwendet hier Fragen als ein Stilmittel. Damit macht er seine Anklagen noch schärfer, denn er stellt damit heraus, wie unfassbar es ist, dass sie diese Dinge tun. Was? Das tust du? Was sind nun die vier Anklagen im Einzelnen? Erstens, sie lehren sich nicht selbst. Vers 21, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Es ist nichts Falsches daran, einen anderen zu lehren, aber es ist anmaßend, einen anderen zu lehren, wenn man sich selbst nicht lehrt. Aber haben wir nicht gerade gehört, dass die Juden gelehrt waren? Es hieß doch, dass sie aus dem Gesetz unterrichtet sind, dass sie den Willen kennen und so weiter. Ja, die Juden kannten das Gesetz, sie wussten, was darin geschrieben steht. Sie kannten den Willen, sie prüften, was das ist, worauf es ankommt. Aber sie taten es nicht. Seht ihr, das Gesetz ist ja nicht dafür da, dass man nur darüber nachdenkt als intellektuelle Übung, sondern dass man es tut. Wir hatten doch schon gelesen, in Vers 13 war das, da schreibt Paulus, es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Das Gesetz gibt Handlungsanweisungen. Du sollst nicht. Wenn ich also jemand anderen aus dem Gesetz lehre, dann lehre ich ihn, was er tun soll und was er lassen soll. Und das taten die Juden, aber sie lehrten sich selbst nicht. Das heißt, sie taten selbst nicht, was sie von anderen forderten. Und um das zu belegen, nennt Paulus jetzt drei konkrete Beispiele dafür. Und diese Beispiele sind dem Dekalog, den 10 Geboten, entnommen. Das ist dann auch das erste Beispiel, ist die zweite Anklage. Sie stehlen. Vers 21, der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Es ist recht, wenn die Juden anderen predigen, du sollst nicht stehlen, denn das ist das 8. Gebot, Teil von Gottes Gesetz, Erkenntnis und Wahrheit. Aber das Problem ist, dass die Juden sich selbst nicht an dieses Gebot hielten, sondern dass sie selbst stehlen. Nun würden bestimmt viele Juden sofort empört ausrufen, niemals, ich stehle nicht. Wirklich nicht? Es heißt in Micha 3, Vers 11, hier spricht Gott über Israel. Seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Oder wie der Herr Jesus selbst sagt in Lukas 20, Vers 47, dass die Schriftgelehrten die Häuser der Witwen verschlingen. Das alles ist Diebstahl, ein unrechtes Nehmen von anderen. Und dann heißt es weiter in der Stelle in Micha, ab Vers 11, seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Seht ihr, das ist der gleiche Vorwurf, den Paulus den Juden schon versteckt gemacht hat, wenn er schrieb in unserem Vers 17, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt. Die Juden stützen sich zu Unrecht auf das Gesetz. Sie denken, weil sie das Gesetz haben, weil sie das Gesetz hören, weil sie daraus unterrichtet sind, deswegen wird der Herr mit ihnen sein und kein Unglück wird über sie kommen. Aber nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes. Man hat kein Recht zu glauben, Gott sei mit einem, weil man sein Wort hört. Nur wer Gottes Willen tut, darf darauf vertrauen, dass er mit ihm sein wird. Die dritte Anklage, sie begehen Ehebruch. Vers 22, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Es ist recht, wenn die Juden anderen sagen, du sollst nicht Ehe brechen, denn das ist das 7. Gebot. Aber wieder halten sich die Juden selbst nicht an dieses Gebot, sondern begehen Ehebruch. Und nun könnten die Juden wieder einwenden, nein, ich begehe keinen Ehebruch. Wirklich nicht? Auch nicht in deinem Herzen, indem du andere Frauen ansiehst und sie begehrst? Oh, und selbst wenn du so heilig wärst, dass das andere Geschlecht dich nicht zum Ehebruch verleitet, zumindest in deinem Herzen, brichst du nicht täglich mehrmals den Bund mit deinem Gott und bist somit auch ein Ehebrecher? Wir lesen in Hosea 3, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Gott vergleicht das Verhalten von Israel, von seinem Volk mit Ehebruch. Die Juden, sie sind wie Ehebrecher, denn sie brechen den Bund mit Gott. Wir lesen davon auch noch einmal in Jeremia 3, ab Vers 8. Und sie sah auch, dass sich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Juda, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurerei. Das ist Gottes Urteil über die Israeliten und über die Juden. Sie sind Ehebrecher. Und wenn sie nicht die Ehe mit ihrer Frau brechen, dann tun sie etwas noch Abscheulicheres und brechen die Ehe mit ihrem Gott. Und die vierte und letzte Anklage, sie begehen Tempelraub. Vers 22, der du die Götzenbilder für Greuel hältst, du begehst Tempelraub? Es ist recht, wenn die Juden die Götzenbilder für Greuel halten, denn es steht geschrieben in 2. Mose 20, Abvers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Das ist das erste und das zweite Gebot. Aber die Juden halten sich selbst nicht an diese Gebote, sondern sie begehen Tempelraub. Und nun werden die Juden sagen, Tempelraub? Ich begehe doch keinen Tempelraub. Wirklich nicht. Es steht geschrieben in Maleachi 3, Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Wer Gott nicht das opfert, nicht das gibt, was ihm zusteht, der beraubt ihn. Das gilt nicht nur für das materielle, für das finanzielle Opfer. Der Herr sagt in Matthäus 21, Vers 13, und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Wann immer man Gott vorenthält, was ihm gebührt, sei es Geld, das man in seinen Tempel bringen sollte, um es ihm zu opfern, sei es das Gebet, der Dank, die Anbetung, dann beraubt man Gott, man beraubt ihn der Ehre, die ihm gebührt. Seht ihr, wegen dieser Sünden, die die Juden begehen, ist es anmaßend, dass sie meinen, sie könnten andere lehren und anderen predigen. Denn wer sich so verhält, der hat kein Recht, über das Gesetz Gottes auch nur zu sprechen. Wie es heißt im Psalm 50, Abvers 6, zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast dir die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Sahst du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähungen aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht ihr, wenn man selbst nicht tut, was Gottes Wort sagt, dann hat man kein Recht, es auch nur in den Mund zu nehmen. Wozu führt es nun, wenn man sich Gottes rühmt und aus dem Gesetz unterrichtet ist und sich getraut, zu predigen und andere zu lehren, aber man selbst hält sich nicht an das, was man predigt und lehrt? Wozu führt das? Nämlich zu dem Urteil. Vers 23. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Man könnte den 23. Vers auch als fünfte Anklage sehen, aber letztlich geht es hier schon um die Konsequenz, die es hat, wenn man sich so verhält, wie in den ersten vier Anklagen beschrieben. Zunächst fasst Paulus die vier Anklagen noch einmal zusammen, Vers 23. Der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Ja, die Juden rühmen sich des Gesetzes, sie halten viel von dem Gesetz und das völlig zu Recht. Aber sie leben nicht danach, sie tun nicht, was das Gesetz sagt. Sie stehlen und begehen Ehebruch und begehen Tempelraub und noch viele Sünden mehr, die Paulus gar nicht aufzählt. Sie übertreten das Gesetz. Das ist übrigens das, was Paulus schon gesagt hatte in Vers 1 vom zweiten Kapitel. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Die Juden tun dasselbe, was sie bei anderen richten und verdammen. Sie übertreten das Gesetz. Nun, was sagt das wohl darüber aus, was die Juden wirklich von dem Gesetz halten? Wenn sie es zwar rühmen mit ihren Lippen, aber verachten mit ihren Taten, indem sie es übertreten und dasselbe tun wie die Blinden, Törichten und Unmündigen aus den Nationen, die sie belehren wollen. Was wird wohl bei den Nationen hängen bleiben? Die heiligen Worte oder die unheiligen Taten? Werden die heiligen Worte nicht als Heuchelei enttarnt, wenn die, die sie sprechen, sie selbst nicht tun? Wer wird einem Leiter folgen, der selbst blind ist? Wer wird einem Licht trauen, das selbst Finsternis ist? Wer wird einem Erzieher gehorchen, der selbst töricht ist? Wer wird auf einen Lehrer hören, der selbst unmündig ist? Wie der Herr sagt über die Pharisäer und Schriftgelehrten in Matthäus 15, Vers 14, lasst sie, sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Niemand, der bei klarem Verstand ist, wird einem blinden Leiter folgen, der selbst nicht sieht und nicht weiß, wo er hingeht, denn dann ist das Unglück vorprogrammiert. Niemand wird von einem Lehrer lehren, der das, was er lehrt, selbst nicht befolgt. Ja, aber schlimmer noch. Nicht nur die Juden stehen als Heuchler da, sondern Gott selbst wird verunehrt. Und zwar auf zweifache Weise. Die Übertretung des Gesetzes durch die Juden allein schon verunehrt ihn. Und zudem geschieht, was Paulus nun noch schreibt in Vers 24, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Paulus zitiert hier aus dem Tanach, den Schriften der Juden, aus Hesekiel 36 und Jesaja 52, um ihnen aus dem Gesetz, dessen sie sich rühmen, ihre Schuld aufzuzeigen. Die Übertretung des Gesetzes durch die Juden führt dazu, dass die Nationen den Namen des Herrn lästern. Denn was rühmen sich die Juden des Gesetzes? So gut kann es ja wohl nicht sein, wenn sie es selbst nicht beachten. Es kann ja wohl nicht Erkenntnis und Wahrheit sein, wenn sie selbst nicht danach tun. Und was reden die Juden so groß von ihrem Gott und tun nicht, was er sagt? So heilig, so furchtbar, so gut und allwissend kann ihr Gott wohl doch nicht sein. Was ist das also für ein Gesetz? Was ist das für ein Gott? Was soll so besonders sein an diesem Gott, wenn selbst die, die sich Juden nennen, ihn verunehren durch ihren Ungehorsam? Die Juden können sich also nicht darauf verlassen, dass sie dem Gericht Gottes irgendwie entfliehen werden, weil sie sich Juden nennen. Und weil sie das Gesetz haben, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, auch nicht die Lehrer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes. Und die Juden sind nicht Täter, sondern Übertreter. Sie haben unter Gesetz gesündigt und so werden sie durch Gesetz gerichtet werden. Und ihr Gericht wird nur umso schwerer sein, weil sie genau kannten und wussten, was das Gesetz von ihnen fordert und weil sie sich sogar angemaßt haben, anderen ein Lehrer zu sein. Und nun wieder zu uns. Trifft dies alles nicht auf uns zu? Wir haben die gleichen Vorzüge wie die Juden. Wir maßen uns die gleichen Dinge an wie die Juden. Und zwar zu Recht. Denn der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und er gebietet uns in Matthäus 28, ab Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ja, wir haben den Auftrag, all dies zu tun. Wir sollen ein Licht sein. Und sollen Lehrer sein für alle Nationen. Aber achten wir dabei auch darauf, dass wir uns auch selbst lehren. oder begehen wir die gleichen Sünden wie die Juden? Stiehlst du? Begehst du Ehebruch? Begehst du Tempelraub? Lass uns nur einmal kurz dieses letzte Beispiel des Tempelraubs betrachten. Beraubst du Gott und seinen Tempel, seine Gemeinde? Opferst du treu den Betrag, der Gott zusteht? Bringst du diesen Betrag in den Tempel, in die Gemeinde? Und wenn du hier in der Gemeinde im Tempel bist, gibst du Gott die Ehre, die ihm gebührt? Betest du ihn an? Dankst du ihn von ganzem Herzen? Hörst du auf sein Wort oder sind viele andere Gedanken in deinem Herzen, Dinge, die dich mehr beschäftigen? Und du raubst Gott die Ehre. Bist du ein Tempelräuber? Wenn wir Gott verunehren, indem wir sündigen, indem wir das Gesetz übertreten, dann werden Gottlose unseretwegen den Namen des Herrn lästern. Es ist unsere Schuld, wenn die Nationen, wenn die Gottlosen denken, wir sind Heuchler und deswegen den Namen des Herrn lästern. Gibt es irgendetwas, was eine schlimmere Vorstellung wäre für uns, als dass unseretwegen der Name des Herrn gelästert wird von den Gottlosen? Deswegen müssen wir Acht haben auf uns selbst. Wir alle neigen dazu, dass wir religiöse Heuchler sind, dass wir äußerlich einen Schein der Frömmigkeit haben. Aber wir müssen darauf achten, dass wir nicht nur das Gesetz dahersagen, sondern wir müssen darauf achten, dass wir selbst auch tun, was wir sagen. Das gilt besonders, wenn wir in einer Position sind, in der wir predigen und lehren. Dies gilt besonders für alle Pastoren. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 26, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. An uns Pastoren, wir dürfen nicht in groben Sünden leben. Wir müssen nicht sündlos sein, auch der Gerechte fällt siebenmal, aber wir dürfen nicht Sünden begehen, die dazu führen, dass unseretwegen der Name des Herrn gelästert wird. Auch nicht heimlich, denn Gott wird das Verborgene ans Licht bringen. Wir müssen auch tun, was wir predigen. Wir müssen unseren Leib zerschlagen und knechten, damit wir ja nicht durch unsere Sünden den Namen des Herrn verunehren. Der Herr spricht in Matthäus 23, Vers 3, alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Seht ihr, wenn wir Pastoren euch wirklich die Erkenntnis und die Wahrheit aus dem Gesetz predigen, dann müsst ihr tun, was wir sagen, weil es Gottes Gesetz ist. Aber wie furchtbar wäre es, wenn wir Heuchler wären und man über einen von uns Pastoren sagen müsste, alles nun, was er dir sagt, tu und halte, aber handle nicht nach seinen Werken, denn er sagt es und tut es nicht. Aber uns allen gilt, lasst uns darauf achten, wie wir leben. Ob wir dem Gesetz gehorsam sind und nicht Gott verunehren durch die Übertretung des Gesetzes. Lass uns darauf achten, dass man uns nicht zu Recht Heuchelei vorwerfen kann, dass wir heilig reden aus dem Gesetz und anderen predigen und andere lehren und selbst nicht tun, was wir sagen. Lasst uns nicht nur Gottes Wort in unserem Mund führen, sondern darauf achten, dass wir es tun, damit wir nicht einst vom Herrn hören müssen, wie er spricht in Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Wenn du nicht tust, was Jesus sagt, dann hast du kein Recht, ihn Herr zu nennen und dich seiner zu rühmen und zu meinen, du gehörst zu ihm und zu meinen, du würdest in das Himmelreich kommen. Wie Jesus spricht in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Es bringt nichts, Gottes Wort nur zu kennen, sich Gottes Wort zu rühmen, zu prüfen, was gut und richtig ist, sogar andere noch zu lehren. Es ist reine Heuchelei, wenn du es selbst nicht tust. Aber wer von uns wird denn diesem Anspruch Gottes gerecht? Wer von uns könnte behaupten, dass er nie stiehlt, nie Ehebruch begeht, nie Tempelraub begeht, nie Gott verunehrt durch die Übertretung des Gesetzes? Wer von uns könnte behaupten, er sei völlig frei von Heuchelei und er sei kein Sünder, sondern tue alles, was in Gottes Wort steht? Wir sehen also wieder, was Paulus uns die ganze Zeit erklären will. Er will uns nicht einen Weg aufzeigen, wie wir durch unsere Werke gerecht werden können und das Himmelreich erben, sondern er will uns klar machen, dass kein Mensch das ewige Leben sehen wird, wenn er gerichtet wird nach seinen Werken am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Denn wie wir gelesen haben ab Vers 12, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Da ist niemand, der das Gesetz vollständig tut, der es nicht übertreten würde. Weder handeln die Nationen vollkommen nach dem Gesetz, das auf ihre Herzen geschrieben ist, noch handeln die Juden vollkommen nach dem Gesetz, das sie verkörpert haben in der Tora, noch handeln wir Christen vollkommen nach dem Gesetz und dem Evangelium, das wir verkörpert haben in der Bibel. Alle Menschen haben gesündigt, haben das Gesetz übertreten, sei es nun ohne Gesetz oder unter Gesetz, und deshalb werden wir alle verloren gehen, wenn wir gerichtet werden nach unseren Werken, die einen ohne Gesetz, die anderen durch Gesetz. Wenn es also nichts bringt, dass du ein Gesetzesgelehrter bist, dass du dich zum Teil zum Volk Gottes zählst, dass du dich Jude nennst, dass du das Wort Gottes hast und es liest und lernst und dass du es sogar anderen beibringst. Wenn das doch alles nichts bringt, weil du das Gesetz übertrittst, ja, was sollen die Juden also jetzt tun? Und was sollen wir also jetzt tun? Wir sollen tun, was Paulus bereits geschrieben hatte in Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Also gerade wenn du dich Jude nennst, gerade wenn du die Offenbarung Gottes hast, wenn du so viel Güte erfahren hast vom Herrn, mehr als die Nationen, die ihn nicht kennen, verachtest du das und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Wenn wir erkennen, dass weder die ohne Gesetz noch die Untergesetz dem Gericht entfliehen werden, weil keiner das Gesetz tut, sondern sie alles übertreten. Was können wir dann tun? Wir müssen Buße tun. Das ist das ganze Ziel von Paulus in diesen ersten Kapiteln des Römerbriefes, uns aufzuzeigen, dass wir alle verloren sind, wenn wir nicht Buße tun. Ja, lasst uns ein Licht sein für die Verlorenen. Lasst uns Gottes Wort predigen. Lasst es uns sie lehren. Lasst sie uns leiten zu Christus. Ja, und wir wollen uns bemühen, nicht zu sündigen, damit wir keine Heuchler sind und den Herrn verunehren und sein Name gelästert wird. Aber vor allem wollen wir Buße tun. Wir wollen dem Herrn unsere Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Wir wollen uns stützen auf das Evangelium. Wir wollen allein darauf vertrauen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder wie uns zu retten. Und mögen wir äußerlich noch so fromm erscheinen, wir sind alle Sünder und er ist gekommen, um uns zu retten. Und wir wollen uns rühmen unseres Rettergottes. Aber nicht, weil wir irgendetwas Gutes getan hätten, sondern weil wir Übertreter sind. Aber er, der sich erbarmende Gott, möge er uns leiten, dass wir tatsächlich wandeln in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen, damit sein Name nicht verlästert wird. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen.